Mein Name ist Claudia vom Gutshaus Rossin. Bevor dein Podcast gleich startet, gibt's etwas Werbung von uns. Denn schon am 25. bis 27. Oktober gibt's im Gutshaus ein Handwerksseminar rund um das Thema Mauerwerk und Maurerkunst. Wenn du Lust hast, Hand anzulegen und altes Handwerk kennenzulernen, dann wärst du bei uns richtig. Alle Infos findest du hier in den Shownotes oder bei uns auf der Webseite yourhandwerk.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Gutshauspott.
Hier haben Menschen aus Berlin überlebt, aus dem Freundeskreis meiner Großeltern, die es mit großer Sicherheit nicht geschafft hätten. Ich bin ein Mensch, der hier aufgewachsen ist und das hier in eine Lust und in eine Last reingeboren wurde. Die Männer hier saßen und diskutierten, also Axel Eggebrecht, Peter von Zahn, Axel Springer und auch Hugh Green. Und alle Kinder dieses Hauses und auch ich haben jeden Stein umgedreht, an jedem Nagel gezogen, jeden Riegel betätigt, weil wir dachten, oh, vielleicht geht dahinter die Falltür auf. Die Zukunft dieses Ortes ist nicht offen, aber meine Zukunft mit diesem Ort.
Du hörst den Gutshauspott. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Gutshauspott. Heute sind wir mal wieder im wunderschönen Schleswig-Holstein unterwegs. Genauer gesagt sind wir im Herzen des Herzogtums Lauenburg, in Niendorf an der Stecknitz. Uns erwartet hier ein charmantes Haus, ein beeindruckender Park und ein Ort voller Geschichten. Nicola von Hollander wird uns heute durch diesen inspirierenden Ort führen und wir begrüßen dich herzlich in unserem Podcast.
Na, herzlich willkommen im Herrenhaus von Hollander.
Nicola, nimm uns doch mal einen Moment lang mit in dein Leben, das du neben Niendorf an der Stecknitz hier führst. Du bist Journalistin und kommst auch ursprünglich aus einer Familie, die sehr viel mit Medien zu tun hatte.
Ich bin tatsächlich Journalistin in vierter Generation und von meinen beiden elterlichen Linien kommt der Journalismus, bin ich also mit Medien aufgewachsen. Dieses Haus hat ein mediales Narrativ. Ich habe aber auch noch eine andere Ausbildung und zwar dachte ich, in so einer medienaffinen Journalistenfamilie muss doch jemand mal was anderes machen. Und wie so viele in dem entsprechenden Alter wollte ich die Welt retten, venceremos, und dachte, okay, wenn ich was von der Erde, von der Landwirtschaft verstehe, von der Lebensmittelproduktion, dann kann ich was bewegen, dann verstehe ich mehr, wie die Dinge zusammenspielen, und habe eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und habe Landwirtschaft studiert. Bin mit diesem Wissen in ein Auslandsjahr nach Brasilien gegangen, habe dort Landwirtschaft im Ausland gemacht, bin statt eines Jahres 2 Jahre geblieben. Und das war eine sehr prägende Zeit, die mich tatsächlich zum Journalismus zurückgeführt hat, weil mir Geschichten begegnet sind, weil ich total neugierig auf Menschen bin und gedacht habe, das sind Geschichten, die müssen erzählt werden. Das ging natürlich um Geschichten im Bereich Nord-Süd-Konflikt und das ging dann wieder, wie rette ich die Welt? Und da dachte ich, vielleicht kann ich die Welt auch retten, indem ich guten Journalismus mache, indem ich recherchiere, gute Geschichten erzähle und bin dann den Spuren meines Großvaters Walter von Hollander auch zu den elektronischen Medien und zum Fernsehen gekommen.
Walter von Hollander ist auch Schriftsteller gewesen, Drehbuchautor.
Walter von Hollander und seine Frau, ein sehr unkonventionelles Ehepaar, würde ich mal sagen, kamen aus Berlin. Meine Großmutter war im Bauhaus, also im Berliner Bauhaus, der Kunstrichtung Bauhaus. Sie war Atemgymnastin, sie war in den 20er Jahren schon in Indien, hat yogische Übungen oder so die Anfänge von Yoga mitgebracht, was für die Zeit damals total ungewöhnlich war. Mein Großvater, Schriftsteller, Drehbuchautor, auch Hochjournalist, war unter den Nationalsozialisten, wie man so sagt, am Ende seiner Möglichkeiten, dachte aber auch, dass der Spuk nicht so lange andauern würde. Und in diesem Zusammenhang hatte er die Idee, sich in einem Rückzugsrefugium durch die Zeit zu retten, da auch zu schreiben, auch möglicherweise gegen das Regime. Er ist leider zu früh für mich gestorben. Ich konnte mich nicht mehr über diese Sachen mit ihm unterhalten. Ich kenne auch nur Dokumente. Aber es ist dann dieser Ort geworden. Den hat er 1939 vom Kreis damals gekauft. Das war ein Herrenhaus, das 10 Jahre leer stand. Und zwar, weil die Vorgängerfamilie keine Nachkommen hatte. Und dieses Haus wurde dann auch sofort im Krieg ein Überlebenshaus. Ich kenne die Geschichten meiner Großeltern, auch meiner Mutter, die Flugzeuge, die Bomber Richtung Berlin fliegen sahen. Hier haben Menschen aus Berlin überlebt, aus dem Freundeskreis meiner Großeltern, die es möglicherweise oder mit großer Sicherheit nicht geschafft hätten. Und das ist für mich ein sehr positiv besetztes Narrativ. Also von einem Haus, das leer stand, das dem Zerfall eigentlich schon ausgeliefert war, weil der Kreis sich überhaupt nicht drum gekümmert hat, ein Überlebenshaus zu machen. Und dann kommen wir nach dem Krieg wieder in eine mediale Geschichte. Es waren 3 Wochen die Briten hier im Haus. Meine Mutter erzählt Geschichten, dass sie 3 Wochen raus mussten und dann bekam sie Mettwurst von den Briten als Kinder. Aber danach begann die mediale Geschichte, in dem mein Großvater Walter von Hollander vernetzt war, mit Journalisten und Mediengrößen der damaligen Zeit, die unverdächtig waren, die hier in der britischen Zone den Auftrag hatten, sich Gedanken zu machen, wie bauen wir die deutsche Medienlandschaft nach der nationalsozialistischen Propagandamaschine neu auf? Und in diesem Zusammenhang trafen sich an diesem Ort Namen wie Peter von Zahn, Axel Eggebrecht, damals Kommunist, Hugh Green, einer der Gründer des Nordwestdeutschen Rundfunks, und Axel Springer. Das ist bestimmt jemand, den jeder noch kennt. Und Axel Springer sehr konservativ, wie wir alle wissen. Axel Eggebrecht, ein Kommunist. Man kann sich vorstellen, dass hier auch in der Debatte die Fetzen flogen. Und das waren für mich aber Visionäre. Die haben etwas völlig neu gedacht. Das öffentlich-rechtliche System ist nicht aus diesen Gesprächen hervorgegangen. Aber diese Gespräche haben dazu auch ein Stück beigetragen. Und von daher ist das für mich auch ein besonderer Ort der Vision, der Visionäre. Und Visionen würde ich hier gerne wieder platzieren und ich träume davon, dass hier wieder Visionen von diesem Ort ausgehen.
Die Familiengeschichte ist aber bedeutend älter. Die fängt, glaube ich, in Rostock an.
Ich muss jetzt selber sagen, ich glaube, es heißt, dass die Hollanders aus Rostock nach Riga gegangen sind als Kaufleute. Dort hat einer meiner Ahnen ein großes Handelshaus gegründet. Einer meiner Ahnen war Bürgermeister von Riga. Dort wurde die Familie von Kaiser Franz Josef zu Österreich in den Adelstand gehoben. Es gibt stapelweise Dokumente in den Rigenser Archiven über unsere Familie. Es gibt das Wappen, das in der Marktkirche hängt. Und es gibt 2 wunderschöne Häuser, die offensichtlich unserer Familie mal gehörten. Also es geht über Rostock, Riga und dann zurück nach Deutschland. Mein Großvater Walter von Hollander ist in Blankenburg im Harz geboren.
Weißt du, warum er sich für dieses Haus entschieden hat?
Das weiß ich nicht, aber wir waren alle heilfroh, dass er sich für dieses Haus entschieden hat, denn die Alternative wäre in Mecklenburg gewesen. Das heißt, wir wären in der DDR gelandet und auf jeden Fall sofort enteignet worden, beziehungsweise meine Großeltern. Also war es ein großes Glück. Er hat sich, doch, ich weiß, warum er sich für dieses Haus entschieden hat. Hitler hat damals schon die Autobahn nach Berlin geplant. Und dieses Haus liegt ja heute auch 5 Minuten von der A24, die erst Jahrzehnte später gebaut wurde. Also er hat sie selber nicht mehr erlebt. Aber er wollte die Achse nach Berlin weiterhaben. Meine Großeltern haben das Berlin der 20er Jahre, wie man sich das so vorstellt, die Golden Twenties, vollgelebt, waren in intellektuellen Kreisen, waren aber auch in Bobswede, also in Künstlerkreisen unterwegs, mit Heinrich Vogler befreundet und wollten sich den Weg nach Berlin offen halten.
Möchtest du uns vielleicht mal das Gutsensemble in deinen Bildern beschreiben?
Dieser Ort hat eine alte Geschichte, geht auf 1369 zurück. Es begann mit einer Wasserburg mit Zugbrücke. Also ein kleines Gebäude muss es gewesen sein, umgeben von Wasser. Diese Wasserläufe sieht man heute noch. Raubrittergeschlechter lebten dort. Wir sind unweit der alten Salzstraße, 8 Kilometer genau genommen. Und diese Raubritter haben die Kaufleute der alten Salzstraße überfallen. Das war das damalige Gold des Mittelalters, Salz von Lüneburg nach Lübeck zur Verschiffung, haben die Kaufleute ausgeraubt. Die Hansestädte Lübeck und Hamburg hatten daraufhin Zollausfälle, fanden das nicht so lustig, kamen an und schliffen diese Burg. Wurde wieder aufgebaut, wieder ein Wasserschlösschen mit Zugbrücke, mit außenliegendem Garten, mit Weihe, das heißt also eine Waschstelle mit Waschbrett und so. Derselbe Vorgang. Die Raubritter überfielen die Kaufleute auf der alten Salzstraße. Hansestadt, Hamburg und Lübeck kamen angeritten, brandschatzten, schliffen das Gebäude. Jetzt sind wir 1770. Das ist das heutige Gebäude. Ein Gebäude klassizistischer Riegel von 1770. Wirklich ganz klassische, rechteckige Form. Es gibt im Keller einen Gewölbekeller und ich frage mich ehrlich gesagt, aus welcher Zeit der stammt. Der ist nämlich ganz anders als die restlichen Keller. Er wirkt sehr viel älter mit seinem Gewölbe. Alle anderen Keller haben gerade Decken. Dieses Haus ist tatsächlich wie ein Gutshaus gebaut und auch entworfen worden mit einem, ich finde, prächtigen Saal. Deckenmalereien, 8 Meter hoch, zweigeschossig, Wandmalerei, viel Stuck. Ansonsten, wenn ich in Schleswig-Holstein manchmal in andere Herrenhäuser oder Schlösser komme, denke ich immer, aus welchem Bauernhaus komme ich denn? Denn es ist eigentlich schlicht gehalten. Es ist roter Backstein. 1824, das war damals Mode, hat man hier eine Holzveranda, Holzkonstruktion mit dorischen Säulen vorgesetzt. 1824 wurde auch ein Schafstall in Lehmbauweise, haben wir ihn auch wieder aufgesetzt, daneben gestellt. 1824 entstand ein kleines Gartenhaus mit Reetdach und sehr, sehr entzückenden und besonderen Fenstern. Von daher hat dieses, mein Großvater Walter von Hollander, damals leider nicht die Landwirtschaft mit übernommen, weil er sagte, ich bin Schriftsteller, ich verstehe nichts davon. Das ist heute beim Kreis, also eine Kreisdomäne, das Herrenhaus bzw. der Park, 6 Hektar, sind von der Kreisdomäne, den Ländereien der Kreisdomäne umgeben. Das heißt, die historischen Gebäude sind hier. Wir haben aber ein Ensemble mit der Kirche. In meiner Kindheit gab es noch das klassische U, zwei große Scheunen, die leider einerseits abgerissen wurden, andererseits plötzlich brannten. Das war die Zeit, in der man noch nicht so einen Gedanken an die Erhaltung alter Gebäude hatte und das alte und damit auch kostenintensive eigentlich eher im Weg stand. Das hat man weggeräumt.
Du hast gerade deine Kindheit schon angesprochen. Wie hast du denn als Kind dieses Gebäude hier wahrgenommen?
Oh, ich war wie der Junge im Park. Ich habe hier, also wenn wir bei den Scheunen mal anfangen, bin ich da die Strohberge runtergerutscht. Ich glaube, heute machen Kinder sowas gar nicht mehr, weil ohne Spielplatz geht's heute nicht. Ich habe im Park gespielt, ich habe Höhlen gebaut, ich habe Feuer gemacht. Man hat mich gelassen. Also ich habe hier die Natur gelebt, ich habe erlebt und ich würde das vielen Stadtkindern heute ehrlich gesagt auch wünschen, auch Kindern vom Land, das Land zu erleben. Ich bin hier mit der Natur aufgewachsen, ich bin mit Tieren aufgewachsen, mit Neugier, mit den Gerüchen, mit dem Wetter, mit allem, was die Natur und das Landleben so auch sehnsuchtsvoll macht.
War es denn im Vergleich zu anderen Klassenkameraden was Besonderes? War dir das bewusst, dass du aus so einem großen Hause stammst?
Es war insofern was Besonderes, als ich damals in meiner Zeit eigentlich eher negativ besetzt. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich bin sowieso zwischen Hamburg und diesem Ort aufgewachsen. Es ist nur eine halbe Autostunde und ich kenne Stadt- und Landleben, aber ich bin in Hamburg zur Schule gegangen mit Jugendlichen, die am Wochenende in die Diskothek gegangen sind, die gefeiert haben. Und Nicola, weil die Eltern das nicht anders wollten, immer aufs Land, hatte dann Schafe, bin geritten und was Mädchen auf dem Land so machen. Aber ich habe diese Pubertät nicht so erlebt wie meine Freundin und das war ein Bruch für mich. Also das war nicht so einfach. Also von daher, meine Kindheit war großartig, aber als ein Teenager ist das Landleben, und das glaube ich, können Teenager heute auch noch sagen, nicht so einfach. weil man einfach sich nicht so ausleben und finden kann, wie man sich das wünscht.
Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen in die unmittelbare Nachkriegszeit. Du hattest davon gesprochen, dass das Haus dann auch erstmal Herberge war von Flüchtlingen und die Familie dann auch erstmal dieses Haus verlassen musste. Wie war denn die unmittelbare Nachkriegszeit für dieses Haus und für die Familie?
Ich glaube, dass die unmittelbare Nachkriegszeit für dieses Haus gar nicht so schlimm war, wie für viele Menschen in der Stadt. Denn bis heute gibt es hier vier Landwirte. Es gab damals natürlich noch viel, viel, viel mehr Landwirte. Alleine einer der Landwirte hat hier im Park seine Kühe geweidet. Dafür gab es natürlich Milch. Meine Großmutter hatte Milchschafe, hatte Milch und Käse. Und mein Großvater war im Dorf, auch wenn er ein Zugewanderter war, sehr geachtet und sehr geehrt. A, weil er schon bekannt war damals über Bücher. B, aber auch, weil er etwas getan hat, was ich auch noch nicht so lange weiß. Wir sind hier der höchste Punkt im Kreis Herzogtum Lauenburg. Es gab in der DDR-Zeit hier eine Station Horch und Lausch. Aber Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich hier die Nationalsozialisten nochmal verschanzt. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, denn es war eigentlich alles verloren. Und sie wollten dieses und die Nachbardörfer nochmal fackeln. Das war die Zeit Politik der verbrannten Erde. Und mein Großvater Walter von Hollander ist hingegangen zu denen, um mit denen zu sprechen und denen zu sagen, so würde es mir überliefert, was soll das noch? Es ist doch verloren, es ist doch alles verloren. Warum muss das noch sein? Und das war zu der Zeit, glaube ich, immer noch ein Himmelfahrtskommando. Die hätten ihn standrechtlich erschießen können, denn er hat ja letztlich gesagt, wir haben verloren, ihr habt verloren. Es ist nichts mehr zu retten. Warum wollt ihr das hier noch platt machen? Die sind aber abgezogen. Die sind wirklich abgezogen und haben damit dieses und weitere Dörfer stehen lassen. Und damit komme ich auch zurück zu der Frage, wie ging es denn hier direkt nach dem Krieg? Aus dieser Geschichte heraus haben die Landwirte natürlich dieses Haus immer gut versorgt, weil sie das hoch angerechnet haben, dass mein Großvater das getan hat.
Später wurde das Haus sozusagen zu einem Zentrum des Journalismus. Wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, hier waren sehr viele Journalisten, weil mein Großvater den Journalismus auch hergebracht hat. Er hat auch durch den Krieg immer geschrieben, während des Krieges und unter den Nationalsozialisten. Ich nenne das heute so vielleicht ein bisschen despektierlich, Loro-Romane, also unverfängliche Stoffe, die man verkaufen konnte und von denen man mehr oder weniger leben konnte. Es ist aber insofern auch ein Medienhaus und vor allem auch ein Haus der Freunde geworden, weil meine Großeltern sehr gesellschaftlich unterwegs waren, einen großen Freundeskreis hatten. Axel Springer hat natürlich noch Freunde gezogen. Hier haben die auch über die Gründung des Axel Springer Verlages nachgedacht. Axel Springer hatte zur damaligen Zeit als Erbe einen kleinen Buchverlag aus Altona, den ihm seine Eltern hinterlassen haben. Das war ihm zu klein, zu wenig, er wollte mehr. Und Walter von Hollander und Axel Springer waren wirklich gut befreundet und haben dann, heute würde man sagen, think big, denke ich auch, think big. Und haben dann angefangen zu überlegen, wie kann man eine Zeitunglizenz bekommen? Wie kann man das aus der Taufe heben? Hatten aber alle damals noch kein Geld. Sie kannten aber Max Schmeling. Max Schmeling war damals schon Weltmeister. Max Schmeling war auch hier. Und Max Schmeling hat den ersten Lastwagen zur Ausfuhr der ersten Zeitung für Axel Springer gesponsert, weil er auch von diesem Projekt überzeugt war. Es muss eine neue Zeitung, es muss neu gemacht werden. Insofern fanden hier auch so die ersten Ideen, wie man Medien neu aufbaut in Deutschland statt. Mein Großvater war ja später auch ein sogenannter Lebensberater. Alle sagten immer Dr. Walter von Hollander, was wollen Sie wissen? So hieß seine Sendung, die ist hier erfunden worden. Er war aber auch als Lebensberater Frau Irene in der Hör zu. Also er war sozusagen unter einem Pseudonym Lebensberater. Diese Lebensberatung fand so statt im NDR in Hamburg. Er sitzt im Studio, das war übrigens die erste Call-in-Sendung überhaupt im deutschen Medienmarkt. Die Menschen riefen an, es war natürlich voraufgezeichnet, live war technisch überhaupt nicht möglich. Neben ihm saß die Assistentin mit dem kleinen Karteikasten, hat geguckt, während er sich unterhielt zum Thema, mein Mann trinkt, was soll ich machen? Bis zu Themen wie in den 50er Jahren ein absoluter Tabubruch, zu einer Frau zu sagen, du darfst eine Frau lieben, du darfst mit einer Frau zusammen sein. Das war unerhört für die damalige Zeit als Thema. Absoluter Tabubruch. Axel Milberg, der später hier mal einen Tatort gedreht hat, sagt, erzählte mir die Geschichte. Es war absolut Kult, die Sendung Was wollen Sie wissen? Freitagabend, das war das Lagerfeuer. Hörfunk, Fernsehen gab es noch nicht. Familie, alle mussten schweigen, zuhören, was Walter von Hollander, Dr. Walter von Hollander, er war Doktor der Germanistik, muss man wissen, aber was Dr. Walter von Hollander zu erzählen hatte. Und er hatte für seine Zeit wirklich gute, wichtige Themen. Also Emanzipation der Frau war ihm sehr wichtig. Eine Frau darf ein Bankkonto haben. Eine Frau darf berufstätig sein. Das waren Themen, die in der Gesellschaft überhaupt noch keine Debattenkultur hatten, weil der Mann ja alles bestimmen durfte und die er auch, ja nicht nur er, aber er hat da auch mit Anfänge gelegt, dass diese Themen wichtig wurden. Und all diese Themen wurden auch in diesem Haus, an diesem Ort diskutiert. Hier hat das natürlich mit Freunden auch privat besprochen und hat es dann in die Sendung, in die Bücher, in die Texte reingetragen zu Frau Irene oder publizistisch, wohin auch immer. Also er war später auch Vortragsreisender, er wurde häufig zu Vorträgen eingeladen. Aber dies alles lebt immer noch in diesen Mauern, abgesehen von der Geschichte von 1770. Denn dieses Haus ist ja viel älter als diese Mediengeschichte. Und das Haus, wenn es erzählen könnte, ich würde es auch gerne mal hören. Übrigens spreche ich auch häufig mit dem Haus und frage es, welche Geschichte es mir erzählen möchte. Aber die Wände erzählen Geschichten. Die verschiedenen Orte erzählen Geschichten. Dieser Park hat so viele Perspektiven, hat so viel Spirit und Kraft und Energie. Deshalb bin ich auch noch hier übrigens.
Welche Rolle spielte denn das Haus in den Erzählungen deiner Familie?
Ich glaube, das Haus war einfach da. Und es gibt zwischen den Generationen unserer Familie, ich würde mal sagen, eine wellenförmige Entwicklung. Unter Walter von Hollander war das Haus immer voller Menschen. Insofern haben meine Eltern ein Haus übernommen, das voller Leben war. Aber ich als Kind musste immer unter das Dach und die Wannen unter die Leckstellen des Daches bringen, weil das Haus zerfiel nicht, aber es hatte relativ viele Schadstellen. Und die haben meine Eltern wieder in Ordnung gebracht. Und das ist die andere Welle der Geschichte. Meine Eltern haben ihr Leben in dieses Haus gesteckt, haben sehr viel entbehrt. Ich sage das, wie man es heute so sagt, es gab sehr viel Stress. Es gab auch sehr unschöne Momente. Wir haben das Leben, auch meine Bedürfnisse, jeder, die Bedürfnisse meiner Elternfamilie wurden sehr den Bedürfnissen dieses Hauses untergeordnet. Und ich bin jetzt die dritte Generation. Ich habe einmal das Füllhorn des Lebens erleben dürfen und einmal die Entbehrungen, die so ein Haus auch mit sich bringt. Und ich versuche jetzt die Mitte zu finden und das mit Menschen zu teilen.
Wie kam es denn zu der Entscheidung, dieses Haus mit Menschen zu teilen?
Meine? Ich glaube aus dieser Erfahrung. Also ich bin ja in dieses Haus reingeboren worden. Für mich stand nie die Entscheidung an, kaufe ich so ein Haus, will ich so ein Haus als Bruchbude oder in welchem Zustand auch immer übernehmen, weil ich einen Ort suche oder ein Herrenhaus wunderbar finde. Ich bin hier hereingeboren worden, ob ich will oder nicht. Und ich habe immer gesagt, solange dieser Ort mir was gibt, werde ich für diesen Ort sorgen. Und der Ort gibt mir was. Ich bin ein Mensch, der die Erde braucht. Ich bin ein Mensch, der die Natur braucht. Ich brauche meine Schafe. Ich brauche ein Ort, an dem ich das Gefühl habe, ich kann auch Menschen zusammenbringen, ich kann hier Menschen vernetzen. Wir leben gerade in einer Zeit, und jetzt komme ich kurz zur Politik. Wir sind in fragilen Zeiten, die Gesellschaft bricht auseinander. Die Demokratie, wir wissen gar nicht, hält sie noch oder wie halten wir sie zusammen? Und als Journalistin, bei der das auch jeden Tag ankommt, halte ich diesen Ort, weil ich A, nicht weiß, wo geht die Reise in der Gesellschaft hin. Hier kann mir niemand reinregieren. Das sind 6 Hektar, auf denen ich sein kann, unabhängig von dem, was draußen politisch stattfindet. Das ist der egoistische Part. Und der gesellschaftspolitische Part ist, ich möchte das hier öffnen, ich möchte das hier Menschen zur Verfügung stellen, ich möchte Menschen einladen, herzukommen, mit denen ich zusammen etwas entwickeln kann. Ich habe zum Beispiel ein Format, ein Konzept geschrieben, das heißt Landmarke, mit dem Dorf zusammen rausgehen in die Gesellschaft. Wir müssen miteinander sprechen, auch mit Meinungen, die uns nicht gefallen. Und ich glaube, das hat damals nach dem Krieg auch stattgefunden. Hier haben sich Menschen immer getroffen, gegensätzlicher Meinung. Ich sage gegensätzliche Meinung, so wie wir hier sitzen. Wir müssen miteinander sprechen. Wir sollen aus dem Netz raus, wieder auf die Augenhöhe. Wir müssen uns in die Augen schauen und zuhören. Und ich glaube, dieses ist ein Ort, auch weil dieser Park durch einen Baumring von 200- bis 300-jährigen Buchen und Eichen umschlossen ist, auch abgeschlossen ist. Es ist ein echtes Rückzugsrefugium. Und in diesem geschlossenen Raum, zu dem ich auch den Park zähle, kann man Gedanken austauschen, die vielleicht auch nur in diesem Park bleiben sollten, aber es schwingt immer weiter. Und von diesem Ort würde ich mir wünschen, gehen gute Vibrations aus im Neusprech.
Wir sind ja heute in einem besonderen Haus, dessen Substanz sich in wesentlichen Teilen gut erhalten hat. Bei welchen baulichen Maßnahmen hast du das Haus vielleicht nochmal individueller kennenlernen können?
Oh, also erstmal habe ich sehr viel mit meinem Vater gearbeitet. Ich war, glaube ich, so das Papakind. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen, auch wenn ich kein Einzelkind bin. Das heißt, ich habe aber schon sehr früh Maschinen kennengelernt. Ich weiß, dass es einen FI-Schalter braucht in der Stromanlage. Ich weiß, wie Schläuche gezogen werden müssen und dass das falsch ist und so weiter und so fort. Also, ich habe das Haus nach dem Tod meines Vaters noch mal intensiver kennengelernt. Das war 2012. Meine Mutter hat hier gelebt, aber meine Mutter, Mima, entschuldige, wenn ich das so sage, aber sie war eher die klassische Hausfrau, die das Leben in der Küche auch sehr viel zugebracht hat. Und ich wusste aber, wo die Schalter, wo die Sicherung, wo die Wasserleitungen, wo hier alles so liegt und läuft, und habe das übernommen. Aber wenn man dann komme ich doch zu ihrer Rolle zurück, wenn man dann das Haus putzt und in jede Ecke geht und alles abrückt, dann lernt man noch viel mehr ein Haus kennen. Und weil ich hier Firmenretreats habe, weil ich hier Gäste habe, weil ich aber trotzdem keine Reinigungskraft so einkaufen kann, wie ich mir das wünsche, mache ich es alles selbst. Und da lernt man ein Haus kennen. Und man lernt natürlich mit jeder Sanierungsmaßnahme ein Haus gut kennen. In jedem Winter wird irgendwas saniert, weil die Saison von April bis Oktober läuft. Je nachdem, wie ich das Haus weiter organisiere, da bin ich im Moment auch in einem Prozess. Aber im Moment ist es so, Winter ist Sanierungszeit, Sommer ist Vermietungszeit, das Haus muss sein eigenes Geld verdienen, denn ich bin eine normale Festangestellte, die nicht die Möglichkeiten hat, hier Großsanierung zu machen. Und mit jedem Bad, das man öffnet und die Kacheln und denkt, okay, in 3 Wochen ist der Fliesenleger durch und so, erlebt man leider eine Überraschung. Manchmal ist dahinter feucht. Manchmal ist auch Schimmel dahinter. Das kann in diesen Häusern alles passieren und dann muss es erstmal 4 Wochen trocken liegen. Und dann überlege ich mir manchmal, am Anfang wollte ich wieder Fliesen legen, am Ende träume ich vom Lehmputz. Also alles fließt und das ist ja das Schöne in diesen Häusern. Man weiß nie, was man vorfindet. Das kann ein Horrorszenario sein. Das kann aber auch eine positive Überraschung darstellen. Und es ist immer lebendig. Ich kann nur sagen, es ist immer lebendig und nie langweilig.
Ist es eine Herausforderung, immer wieder mit diesen Überraschungen zu leben?
Es ist eine totale Herausforderung. Ich glaube, niemand, der so ein Haus hat, sagt nicht, dass es eine totale Herausforderung ist. Und ich sage, ich bin Erbin von Lust und Last. Wir haben jetzt Sommer, es ist wunderschön. Im Sommer habe ich auch Besuch, ganz viel. Im Winter mag niemand kommen, weil im Winter ist das natürlich was anderes. Auch nicht so warm wie eine Stadtwohnung, in der man die Türen überall auflässt. Hier muss man alle Türen schließen, weil die Wärme aus dem Zimmer flüchtet in den nicht beheizbaren Flur. Flur ist noch schön gesagt, Halle. Es ist ein ganz anderes Leben auf dem Dorf. Es ist ein ganz anderes Leben in so einem Haus. Aber man lebt ja mit so einem Haus und ich lebe hier auch natürlich mit Tieren. Bei den Fledermäusen oben unterm Dachstuhl fängt es an und mit Feldmäusen im Apfelkeller hört es auf. Das ist aber nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist einfach, was ist im nächsten Jahr dran, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet habe, ja? Es geht gerade um die Sanierung der Außentreppe und ich bin seit einigen Wochen auf der Suche nach dem richtigen Fugenmörtel, jedenfalls den Fugenmörtel, den auch das Denkmalamt akzeptiert. Und ich weiß noch nicht, ob ich das bis zum Winter hinkriege, denn die Treppe muss sicher gemacht werden, Frostschutz, damit kein Wasser und Frostsprengung und so weiter. Und ich lerne natürlich mit jeder Maßnahme. Mit jeder Maßnahme lerne ich was dazu und bin aber total happy, weil ich inzwischen so manchem Handwerker, und da muss ich leider sagen, als Frau sagen kann, hör mal zu, dieser Flexschlauch, der muss aber anders gelegt werden. Ja? Und das erwarten die leider nicht, dass eine Frau sowas auch weiß. Und da bin ich immer total stolz, wenn die merken, die versteht ja was davon. Außerdem habe ich ein bisschen was von der Landwirtschaft da auch mitnehmen können. Ich arbeite mit sehr alten und auch sehr neuen Maschinen zusammen. Ich habe eine sehr, sehr alte Maschine. Natürlich kann ich den Park nicht ganz alleine am Leben halten. Ich habe einen Helfer. Und meine älteste Maschine geht noch mit Kurbel an. Das kriege ich noch nicht mal hin. Von daher, auch das ist eine Herausforderung mit den alten Maschinen. Aber Gott sei Dank habe ich da einen ganz großartigen Mann, der auch Lust hat, diese alten Maschinen irgendwie wieder in Ordnung zu basteln. Anders kann man das nicht sagen. Die Herausforderung ist, dass du heute nicht weißt, was morgen vielleicht gemacht werden muss, was morgen zusammenbricht, was morgen ausfällt, wo du morgen vielleicht Holzbock findest, wo du ihn gestern, weil der Experte durchgegangen ist, doch nicht festgestellt hast. Oder es kippt einer der Bäume um, kann auch passieren. Und dann hast du erstmal viel Arbeit. Aber das Holz geht hier in die Holzschaltheizung. Nur die Riesen hier müssen ja auch irgendwie klein gemacht werden. Auch das ist eine Herausforderung. Und ich bin jetzt in einem Alter, ich glaube, ich bin ziemlich fit, aber ich weiß auch, dass ich drüber nachdenken muss, wie lange mein Körper Schwerstarbeit noch schafft. Und Holz zu spalten, auch mit einer Maschine von 30 Drucktonnen, ist Schwerstarbeit, weil man die dicken Klötze ja irgendwie auch auf den Holzspalter raufkriegen muss.
Welche Spuren hat denn die Zeit hier hinterlassen im Haus? Wir haben vom großen Saal gesprochen, der wirklich auch einzigartig in Schleswig-Holstein wahrscheinlich ist. Aber es gibt eben noch den Raum nebenan, der wunderbar hergerichtet ist.
Es gibt das Arbeitszimmer von Walter von Hollander, das ich so eingerichtet habe, wie es damals war, als die Männer hier saßen und diskutierten, also Axel Eggebrecht, Peter von Zahn, Axel Springer und auch Hugh Green, weil ich das einfach wichtig finde, auch in der Tradition unserer Familie und dieses Hauses. Ich bin natürlich auch nicht ohne Stolz über so eine Mediengeschichte, bin ich ganz ehrlich, dass man da nochmal reinspüren kann, wie das aussah, wie sich das anfühlte damals. Das ist so die jüngere Geschichte. Ältere Geschichten erzählen die Geschichte von einem unterirdischen Gang, den es hier gegeben haben soll zur Kirche. Die ist ungefähr, was würde ich mal sagen, 100 Meter zum Herrenhaus, einmal über den Dorfplatz. Und da geht die Geschichte, dass unten in der Gruft, ich habe es als Kind selber noch gesehen, ein großer und ein kleiner Sarg. Mutter ist im Kindsbett gestorben. Der zurückgebliebene Vater, Gutsherr, sei so betrübt gewesen, dass er in seiner Trauer hat einen unterirdischen Gang bauen lassen. Das ist heute in der Kirche alles zugemauert. Man kann es leider nicht mehr von der Kirche aus zurückverfolgen. Und alle Kinder dieses Hauses und auch ich haben jeden Stein umgedreht, an jedem Nagel gezogen, jeden Riegel betätigt, weil wir dachten, oh, vielleicht geht dahinter die Falltür auf. Oder da geht der unterirdische Gang los. Noch haben wir ihn nicht gefunden. Aber vielleicht geht er ja auch mitten im Park los oder im Schafstall oder so. Das haben wir noch nicht ergründet.
Hast du dennoch hier irgendwas Besonderes aufgefunden? Irgendwas, womit man nicht gerechnet hat?
Ja, ich habe, und das ist völlig schnöde und schlicht, als ich anfing hier aufzuräumen, also ich habe 2018, als ich die Übernehmerin war, 3 Generationen aufgeräumt. Also meine Ahnen sind alle gegangen und haben alles hinterlassen, was in ihrem Leben so zurückblieb. Und dabei habe ich alte Gutsbücher gefunden in den Listen, in denen die Spanndienste der Bauern eingetragen sind. Und uralte Zeitung von 1850, Landwirtschaftliche Zeitung, da dachte ich, wow, bin ich vielleicht deswegen in die Landwirtschaft auch gegangen? Die waren auf dem Dachboden. Hat mir das sozusagen schon von oben jemand eingetrichtert, dass ich in die Landwirtschaft gehen muss? Das war für mich so ein Überraschungsmoment. Das sind so richtige Kleinigkeiten, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und natürlich ist es auch so, wenn man hier die Dielenböden aufmacht und ersetzt, dann findet man die alten Ilex-Blätter drin. Die hat man früher reingemacht, um die Ratten und Mäuse da zu vertreiben. Also diese spitzblättrigen Hecken hier auch vor dem Haus, die sind überall drin. Meine Eltern haben, als sie die Wände neu gemacht haben, unter den Tapeten alte Zeitungen gefunden, in denen sicherlich noch gute alte Geschichten zu lesen waren. Leider haben meine Eltern nicht dran gedacht, das aufzuheben. Und möglicherweise ist unter der Tapete in der Halle Wandmalerei. Dahin bin ich noch nicht gekommen. Wir haben gerade den Stuck in der Eingangshalle saniert. Und dann wären die Tapeten und vielleicht die Wiederbelebung der alten Malereien der nächste Schritt. Das wäre noch eine Überraschung.
Kann man die Arbeit mit so einem Haus vielleicht auch als Lernprozess verstehen?
Auf jeden Fall. Also ich habe für mich viel gelernt. Ein bisschen von Architektur, ein bisschen von Altbau. Im Park habe ich viel gelernt, wie man mit Pflanzen, mit Bäumen, wie eins mit dem anderen zusammenhängt, wie die Natur zusammenspielt. Dieser Park ist ein echtes Ökosystem. Mir ist es wichtig, dass hier Wildtiere leben. Und ich glaube, es ist ein Lernprozess, der nie aufhört. Wenn man in so einem auch lebendigen Haus und Ort lebt, hört man nie auf, etwas zu lernen. Und wenn morgen der nächste Lehmputz aus irgendeiner Wand rausfällt, dann werde ich wahrscheinlich lernen, wie ich damit weitermache oder wie ich das selbst anrühre oder irgend sowas. Und im Moment, in dieser Zeit, sind wir natürlich alle auf der Suche, und das ist mein nächster Lernprozess. Wie kann ich Energie in so einem historischen Bauwerk selbst erzeugen? Also ich habe 2018 eine Holzscheitheizung eingebaut, die nur noch von Öl bei extrem niedrigen Wintertemperaturen, Frosttemperaturen unterstützt wird, aber wir heizen hier mit Holz und nur aus dem eigenen Park. Ich lasse hier auch nachwachsen. Also mein Ökokreislauf ist nur Holz aus dem eigenen Park, gleichwohl nachwachsen. Vor allem kontrollieren, dass ich damit nicht skandinavische oder rumänische Urwälder helfe abzuholzen, sondern weiß, woher das kommt. Und mein nächster Schritt wäre, ich würde davon träumen, und wenn das jemand hört, gerne anrufen, von Ingenieuren, Energiefachleuten, die etwas konstruieren oder eine Energieerzeugungsart haben, die nicht mit Windkraft, weil das im Denkmal nicht geht, und die nicht mit Solar, weil das im Denkmal nicht geht, zu tun haben, die man an so einem Gebäude ausprobieren kann, um Wärme zu erzeugen, um Strom zu erzeugen und in einen eigenen Kreislauf zu gehen. In eine eigene Kreislaufwirtschaft. Das Haus hat überall Thermopenfenster, bis auf den Keller, da geht das nicht. Da darf das auch gar nicht sein. Aus energetischen Gründen, das Wasser muss aus dem Keller auch wieder raus. Mit Doppelverglasung geht das nicht. Und für mich stellt sich jetzt die technische Herausforderung. Wie verbinden wir das Historische mit der modernen Zeit, mit den Möglichkeiten der modernen Technik? Und wie kriegen wir, ich bin ja nicht das einzige Denkmal, wie verbinden wir das, um all diese Gebäude in eine gute Zukunft zu bringen? Denn sie erzählen alle Geschichten. Und auch wenn man sagen kann, ich bin hier nur auf der Durchreise, so würde ich auch gern dafür sorgen, dass etwas zurückbleibt, was für zukünftige Generationen innerhalb oder außerhalb unserer Familie weiterlebt, sodass dieses Haus seine Geschichte auch weiter erzählen kann. Denn jede Wand, jede Malerei, jede Holzbohle, jeder Sandstein in der Treppe erzählt eine Geschichte. Und ich würde so wahnsinnig gerne wissen, was meine über 200-jährigen Eichen da draußen alles schon zu erzählen haben. Manchmal buddel ich in der Erde und da kommt so ein runder Stein raus. Da denke ich, oh Gott, ist das eine Kanonenkugel aus dem 1400 irgendwas oder so. Aber man kann an so einem Ort sehr viel erleben.
Was bedeutet es für dich, ein Denkmal dieser Art zu begleiten?
Ich finde das Wort Denkmal schon mal schön, wenn man denk mal drüber nach. Das ist so ein bisschen, denk doch zurück in die Anfänge dieser Orte. Und so ein Haus ist ja auch, ich sag mal, nur ein Ort. Es ist aber ein Ort. Und es sind auch, in Anführungsstrichen natürlich, heilige Mauern, die viel erlebt, gesehen haben und mit ihren Baustoffen sprechen. Denkmal bedeutet, denk über alte Baustoffe nach, denk über alte Architektur nach, denk vor allem über Kreisläufe nach. Weil damals haben die Menschen noch in ganz anderen Kreisläufen gelebt, die wir heute komplett verloren haben. Ich sage das als Städterin. Also ich maße mir das nur an, weil ich auch das Stadtleben kenne und in der Stadt genauso lebe. Und Denkmal heißt auch, aus dem Gestern, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte in die Zukunft zu denken für neue Geschichten. Denn die Geschichten hören nie auf. Geschichten und Menschen setzen Geschichten fort. Denk mal, wie du deine Geschichte an so einem Ort fortsetzen kannst, was so ein Ort mit deinem Leben und dir macht, aber was du auch mit so einem Ort machen kannst. Denk mal ist Leben, erleben.
Was bedeutet es für dich, Teil eines Denkmals zu sein oder dieses Denkmals zu sein und die Liste seiner Bewohner und insbesondere auch der Familienmitglieder fortzuschreiben? Hat es in irgendeiner Art Relevanz für dich?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass unsere Familie die kürzeste Generation in diesem Hause ist. Es gab hier derer von Scharfenberg, die Albedils und so weiter, also namhafte Familien aus dem Norden. Und ich glaube, wir haben die kürzeste Geschichte seit 1939. Ich empfinde mich gar nicht als Teil eines Denkmals, weil ich hier aufgewachsen bin. Für mich ist es irgendwie selbstverständlich, in diesem Haus zu leben. Genauso selbstverständlich kann ich auch in Hamburg leben. Also ich bin ehrlich gesagt voller Demut, dass ich sowohl Stadt als auch Land gut kenne. Leider damit auch gerade erlebe, wie Stadt und Land immer weniger voneinander wissen und auseinanderdriften. Kleiner Exkurs, ich würde hier gerne Stadt und Land auch zusammenbringen. Aber ich fühle mich nicht als Teil eines Denkmals, sondern ich bin ein Mensch, der hier aufgewachsen ist und das hier in eine Lust und in eine Last reingeboren wurde. Und die anderen Menschen, die Vorgängerfamilien, die kenne ich ja nicht. Ich kenne die vielleicht aus Schriftstücken. Ich weiß, dass die als Raubritter die Kaufleute auf der alten Salzstraße überfallen haben. Das sind schöne Geschichten, aber ich habe keinen persönlichen Bezug dazu. Es ist nur eine interessante Geschichte dieses Ortes.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Herrenhausbesitzer untereinander in einem manchmal doch sehr engen Austausch stehen, wenn es um den Erhalt geht. Man gibt sich dann auch oft Rat. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der so ein ähnliches Vorhaben vor sich hat?
Erstmal finde ich es total mutig, so ein Haus zu übernehmen, wenn man in so ein Haus noch gar nicht reingeboren ist. Ich weiß nicht, wenn ich hier nicht geboren wäre, ob ich mir ein Herrenhaus im Leben zugemutet hätte. Weil es ist mein Leben, aber es bindet auch mein Leben. Das muss man wissen. Man geht nicht mal eben so auf die Reise. Man muss zusehen, wie sichert man es im Winter. Und man muss zusehen, wenn wieder mal was ausfällt und man nicht weiß, wo die Leitung langläuft, dass man das alles findet und auf die Reihe kriegt. Also das hat auch was mit Entbehrung zu tun. Plötzlich fällt was aus. Ich habe in jedem Raum einen Holzofen, sodass, falls die Heizung mal ausfällt, man trotzdem heizen und nicht erfrieren muss. Aber was gebe ich Menschen mit auf den Weg? Erstmal sage ich euch, ich finde euch total mutig, die ihr das macht und die ihr reingeht in so ein Gebäude, um es zu erhalten. Natürlich macht man das für einen selbst, aber man macht es ja auch für die Gesellschaft. Und was ich der Gesellschaft zurufen möchte und allen, die jetzt hier vielleicht zuhören, wertschätzt doch mal die Menschen, die das für die Gesellschaft tun, so ein Denkmal zu erhalten. Denn das hat viel mit Entbehrung zu tun. Und viele, die so ein Herrenhaus sehen, denken, oh, die haben aber Geld, die sind aber reich, denen geht's aber gut. Nein, es ist so nicht. Man steckt sein ganzes Leben rein, anders kann man es auch gar nicht machen. Und man tut damit auch was für die Gesellschaft. Und ich würde mich freuen, und damit spreche ich jetzt für alle hoffentlich, die so ein Denkmal unterhalten, am Leben halten, bitte wertschätzt das doch mal. Es ist komplizierter, als es aussieht.
Als wir vorhin uns mit dir durch das Haus und den Park bewegt haben, haben wir ganz, ganz viele Orte gefunden, die nicht nur andere Perspektiven haben, sondern die auch eine ganz besondere Ausstrahlung haben. Welcher ist denn dein Lieblingsort hier im Haus oder im Park?
Ich habe verschiedene Lieblingsorte, darf ich das auch sagen? Einer meiner Lieblingsorte ist die Veranda. Man sitzt dort ein bisschen über dem Park, wie in einem Theater auf der Bühne. und hat einen großartigen Blick in den Park und durch den Park. Und der Park ist ja von der Gartenbauschule Linné in die Landschaft geplant worden. Also viele Herrenhäuser in Schleswig-Holstein sagen, sie hätten einen Park von Linné. Ich habe ihn wirklich. Es gibt auch eine Diplomarbeit darüber. Ich liebe die Herrenhausküche. Das ist übrigens der Ort, an dem, wie in jedem anderen Haus, in jeder WG auch, da sammeln sich alle immer in der Küche. Und wie die Sardinen in der Büchse treffen sich da, um zu essen, zu kochen, sich zu unterhalten. Und es gibt einen Ort im Park, der unter einer, ich sag mal, 300-jährigen Eiche ist. Das ist auch eine ganz besondere Eiche, die auch was mit meiner Familie zu tun hat. Und wiederum die Achse auf das Haus, die Blickachse auf das Haus öffnet. Und das finde ich einfach einen wunderschönen Ort. Und den liebe ich ganz besonders, vor allem, wenn meine Schafe da auch weiden. Und dann habe ich die Schafe im Blick, dann habe ich den Park im Blick, dann habe ich das Haus im Blick. Und dann rufe ich von dort, na Hausilein, wie lange gehen wir noch zusammen?
Wenn man das Internet ein bisschen durchstöbert, kommt man auf Hinweise, wie man das Haus hier erleben kann. Kannst du dazu noch 2, 3 Sätze sagen?
Also wenn hier sich Gruppen einmieten oder Firmen zu einem Retreat kommen, dann biete ich denen an, wir machen was. Und zwar nicht, wir fahren Fahrrad oder so, sondern wir können Schafe treiben, weil das ein Erlebnis ist, das viele Menschen in der Stadt überhaupt nicht kennen. Das ist ein Erlebnis auch, wo Teamleader, wage ich mal zu behaupten, erkennen, wer die Individualisten in ihrem Team sind. Ich stelle den Menschen leichte Stühle hin und sage, nimm dir einen Stuhl. Hier sind so viele Orte im Park, so viele unterschiedliche Perspektiven. Entweder im Wald, auf der Wiese, am Badeteich, am Fischteich, im Garten mit Streuobstwiese, zwischen die Schafe oder sonst wohin. Und einfach mal alles vergessen, alles sacken lassen. Einfach mal nur sein. Und ich glaube, dass das auch etwas Besonderes ist, zu sagen, sei doch einfach nur mal, nur für dich. Oder wir gehen durch den Park und gucken uns die Kräuter an, die hier wachsen. Also mir ist es wichtig, mit den Gästen etwas zu machen, was sie an die Natur ranführt und vielleicht neue Blickwinkel öffnet. Ich finde es schön, wenn andere, so wie ich, auch neugierig sind. Und manche, es gibt ja Menschen, die man auf ihre Neugier nochmal zurückführen kann.
Welche Menschen fühlen sich denn hier am wohlsten? Gibt es da einen Menschenschlag?
Ich glaube, aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre, Menschen aus kreativen Berufen fühlen sich hier sehr inspiriert. Es ist auch wirklich ein inspirierender Ort. Also Medienberufe, Werbeagenturen, Textagenturen und all diese Menschen aus einer kreativen Branche. Künstler, also Maler, die auch mit ihrer Staffelei im Park sind und dann etwas machen. Ich glaube aber auch, dass, ich will das gar nicht einschränken, ich glaube, dass hier auch Gruppen sich sehr wohl gefühlt haben, die einfach ihre Firma neu aufsetzen wollen, die neue Konzepte, ein neues Produkt entwickeln wollen. Die sitzen hier, die können ja auch von Raum zu Raum wandern. Jeder Raum ist anders. Dieses Haus ist wirklich sehr individuell. Ich sage immer, hier ist nichts perfekt, aber die Atmosphäre, weil jeder Raum individuell ist und weil die Möblierung eigentlich aus den verschiedenen Generationen meiner Familie stammt. Hier gibt es Original Bauhaus, hier gibt es Tische aus Eiche des eigenen Parkes. Und hier kann jeder irgendwie im Haus, aber auch außerhalb des Hauses, meine ich jedenfalls, seinen Ort finden. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die sich gern mal in den Schafstall setzen, weil der einfach mit seiner Lehmbauweise eine großartige Atmosphäre hat.
Wie siehst du die Zukunft? Gibt es da eine Vision?
Ich bin im Moment an einem Punkt angekommen, und zwar ist das ein altersbedingter Punkt, an dem ich tatsächlich drüber nachdenke, wie stelle ich die Weichen? Und ich bin im Moment für alles offen. Da gibt es Ideen eines Mehrgenerationenhauses, also Menschen zu finden, mit denen ich hier zusammen alt werde, was natürlich auch bedingt, dass es dann auch alle gemeinsam finanzieren müssen. Ich bin im Moment in einem Prozess, der gar nicht so visionär ist, sondern sehr realistisch Mit 60 muss man mal anfangen, solange man noch klar denken kann, zu entscheiden, wo geht die Reise dieses Ortes hin. Gehen wir diesen Weg bis zum Ende zusammen? Oder trennen sich auch Wege, weil es für dieses Haus vielleicht auch bessere Entscheidungen gibt? Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, hier alt zu werden, in diesem Haus bis zum Ende bleiben zu können. Ich habe aber als Journalistin auch diese Neugier, die mich auch noch raustreibt in die Welt. Also wenn es hier Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sagen, so ein Ort, den möchte ich mir mal angucken. Vielleicht ist das auch eine Perspektive für mich. Dann sind Sie herzlich eingeladen, anzurufen. Und dann findet man häufig auch im Gespräch gemeinsame, völlig neue, ungeahnte Wege. Also ich bin viel zu neugierig auf, vielleicht gibt es ja Lebenskonzepte, die es noch gar nicht gibt. Oder vielleicht irgendwo auf der Südhalbkugel, aber wir kennen sie noch nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die eine Vision haben, die sagen, diese meine Vision gehört in so einen Ort. Vertrau mir diesen Ort an. Und wenn ich diese Vision genauso sehe, dann vertraue ich dem vielleicht auch diesen Ort an. Wobei ich mir immer das alten Teil vorbehalte. Ich würde immer das alten Teil aufrechterhalten. Aber die Zukunft dieses Ortes ist nicht offen, aber meine Zukunft mit diesem Ort. Und zwar, um diesem Ort immer Gutes tun zu können. Und da ich in ein Alter komme, in dem ich nicht weiß, wie meine Kraftreserven das schaffen, fange ich lieber an, rechtzeitig drüber nachzudenken.
Wenn du ein Idealbild vom Herrenhaus von Hollander in Niendorf vor dir hast und die Wirklichkeit daneben legst, wie weit kommt die Wirklichkeit dem Idealbild nahe?
Also wenn ich jetzt hier alleine mit Partner und Freunden wohnen würde, dann wären Wirklichkeit, Realität und Zukunft schon sehr, sehr nah beieinander. Aber es ist eben auch eine Frage der Kraft. Finanziell habe ich es immer irgendwie geschafft. Manchmal frage ich mich, wie hast du das eigentlich gemacht? Denn in so einem Haus geht es auch von Jahr zu Jahr. Also das Haus muss ich selber tragen und ich kann nur das sanieren und ausgeben, was ich auch eingenommen habe. Also ich arbeite hier von Jahr zu Jahr. Jedes Jahr ist eine neue Überraschungstüte und ich weiß nicht, was da zusammenkommt. Und insofern weiß ich auch nicht, wie lange ich mit so einer Überraschungstüte leben will oder auch leben kann. Denn es gehört auch immer ein ganz besonderes Engagement. Also ich bin eigentlich schon ausgelastet, das Haus zu erhalten mit Sanierung, Erneuerung und so weiter. Aber wenn das Haus sich selber finanzieren soll, dann brauchst du mehr. Eigentlich das, was mein Beruf eigentlich ist, dann brauchst du Öffentlichkeitsarbeit, dann brauchst du Marketing, dann Netzwerke habe ich. Aber da musst du dich reinhängen. Ich bin aber noch hauptberuflich tatsächlich im Journalismus. Und deswegen kann ich das immer nur so ein bisschen gedämpft machen. Heute ist es schon besser. Ich habe 2 Söhne. Ich war alleinerziehende Mutter. Da hatte ich das Haus, eine Mutter in demenzieller Entwicklung, 2 Söhne und dieses Haus. Und da habe ich es überhaupt nicht geschafft, ehrlich gesagt, mich da auch noch in das Marketing und so weiter reinzuhängen. Da habe ich jetzt mehr Kapazitäten und mehr Möglichkeiten. Und es ist in diesem Jahr ein Mensch in mein Leben gekommen, der da auch ein paar Erfahrungen mit einbringt. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich kann die Frage, wenn ich ehrlich bin, nicht genau beantworten. Ich fühle mich wie ein Überraschungsei. Mal gucken, was noch drin steckt.
Ja, vielen Dank. Das war der Gutshauspott hier aus dem Herrenhaus von Hollander in Niendorf an der Stecknitz. Wir bedanken uns sehr für diese tollen Einblicke. Und falls jemand unter uns ist, der eine kreative Idee hat, wie man das Haus mit Wärme und Strom autark mit neuen Visionen irgendwie versorgen kann, der darf sich bei dir melden, wie wahrscheinlich alle anderen auch, die vielleicht mal den Park erleben möchten oder einen Firmenretreat buchen möchten. Der kann sich bei dir melden. Du hast eine Webseite?
Ich habe eine Website, die heißt Herrenhaus von Hollander in einem Wort.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular, da gibt es so erste Eindrücke des Hauses, des Parks und auch dessen, was hier schon stattgefunden hat, bis hin zu Walter von Hollander im NDR-Studio der 50er Jahre. Also da ist unsere Mediengeschichte drin, da ist die aktuelle Geschichte drin, da ist eine Galerie. Das kann man sich angucken. Ich freue mich über Anrufe. Ich bin immer neugierig auf Menschen, die interessiert sind und freue mich, neue Netzwerke zu knüpfen. Meine Erfahrung einzubringen, andere Erfahrungen mitzunehmen. Und ich finde es total spannend, wenn wir alle mal voneinander hören. Und ich werde euch in jedem Fall auf dem Laufenden halten.
Da freuen wir uns drauf und gucken ganz, ganz sicher hier nochmal vorbei.
Gerne.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshaus-Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshaus-Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.